Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Frau Privatdozentin Dr. Arie Issewehr zum Jahreskongress der RSNA 2024 in Chicago. Viel Spaß beim Zuhören.
Und ich sage herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast.
Hallo
schön,
Kai.
Dass du heute dabei bist, liebe Arie, und schön, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Arie, du bist heute das erste Mal zu Gast bei uns im Podcast und es ist Brauch, dass diejenige sich dann immer erstmal vorstellen. Hast du Lust, einmal zu erzählen, wer du bist und was du machst?
Gerne, gerne. Und das ist jetzt wirklich nicht abgesprochen. Ich habe es gerade vor 5 Sekunden erfahren und jetzt, ich habe gar nicht damit gerechnet. Deswegen kommt es jetzt einfach aus dem Bauch heraus. Also ich bin die Arie, ich bin Fachärztin für Radiologie und eigentlich bin ich an der Charité in Berlin tätig, aber wir sind aktuell als Diplomatenfamilie in Kanada. Deswegen ist das alles so ein bisschen anders als sonst. Aber mein klinischer Background ist auf jeden Fall die Radiologie. Ich mag am liebsten das CT und forschungsmäßig war ich lange unterwegs in der Osteoporoseforschung. Und was soll ich noch sagen? Ansonsten bin ich derzeit auch unterwegs auf dem Instagram-Kanal dr.ai.radiology. Die Initialen sind, das sind halt meine Initialen, AI, und das ist ganz ulkig. Und sonst bin ich Mutter von 2 Kindern und hier ist gerade kanadischer Winter.
Der ist sicherlich etwas schärfer noch als der Winter, den wir hier gerade haben. Arie, ja, vielen Dank, dass du dich vorgestellt hast. Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Der Grund, warum wir sprechen, ist, dass du auf dem Kongress, sagt man eigentlich Kongress der RSNA oder ist das RSNA einfach?
Man sagt es einfach, man war auf dem RSNA. Also der RSNA 2024, das war der 110. RSNA, der stattgefunden hat. Und der RSNA steht für Radiological Society of North America. Und der findet eigentlich immer in Chicago statt, bis auf, was ich herausgefunden habe, es gab 3 Ausnahmen. Er hat mal einmal in Atlanta war, dann war er in Dallas und Washington D.C. Aber eigentlich war er sonst die anderen, also 110 minus 3 Male war er in Chicago. Und er findet immer statt, entweder Ende November oder Anfang Dezember. Jetzt war es halt vom 1. bis zum 5. Dezember. Und das ist der größte Kongress für Radiologie oder für medizinische Bildgebung. Das ist auf jeden Fall unbenommen so. Je nachdem, wo man manchmal mal recherchiert im Internet, gibt es auch welche, die sagen, es ist der größte medizinische Kongress oder beziehungsweise der größte Kongress, auf dem sich MedizinerInnen tummeln. Verifiziert habe ich es nicht bekommen, aber kurzum, er ist richtig groß. Und dieses Jahr waren... Das ist immer so schwierig mit Zahlen. Wenn man sich dann auf einen Podcast vorbereitet, dann habe ich immer so den, oder überhaupt mich auf Dinge vorbereitet, immer Quellen, Quellen, Quellen. Und es ist es manchmal gar nicht so einfach, an die Quellen ranzukommen. Aber eine Zahl, die zweimal mir dieses Jahr über den Weg gelaufen sind, ist, dass 38.000 RadiologInnen weltweit von allen Kontinenten in Chicago waren. Und du kommst ja, glaube ich, auch aus NRW. Und Haltern am See hat 39.000 Einwohner. Also muss man sich vorstellen, dass Haltern am See in einem Kongresszentrum ist und sich alle 5 Tage lang nur über Radiologie unterhalten und da so radiologische Vibes sind. Und das ist schon ziemlich cool. Also für mich war es das zweite Mal. Und es ist... Allein die Größe des Kongresszentrums. Ich habe mal Zeit gestoppt, wie lange ich laufen musste von dem einen Ende zu dem anderen Ende. Und ich bin so rupp, 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 rupp gelaufen. Und es hat mich 10 Minuten gebraucht, von dem einen Ende zum anderen nur durchzulaufen. Egal, also es ist groß und es wird auch wirklich wahrgenommen von der radiologischen Szene. Das ist international so. Also selbst als ich noch nicht, wenn du mit der Weiterbildung anfängst, ne, der RSNA, das ist schon ein Begriff. Also ich habe es so wahrgenommen, man möge mich da gerne korrigieren. Jetzt gucke ich nochmal auf meine Ich muss zugeben, ich habe Notizen gemacht. Ich bin jemand, der noch ganz Old-Style Notizen nimmt.
Charmant.
Was mich sehr beeindruckt hat an dem Kongress ist, der ist also wie ein Uhrwerk organisiert. Also ich meine 38.000 Menschen, die vor Ort sind, plus dann natürlich diejenigen, die digital dabei sind. Und das fängt mit so Sachen an, mit dem Kongress assoziierte Hotels. Da gibt's Shuttlebusse, da musst du dir überhaupt gar keinen, keinen Kopf machen. Du kannst einen Badge-Pickup im Hotel machen. Und dann hatten die dann auch auf dem Kongress so, ich sag's jetzt mal, Gimmicks, die Zen-Zone. Du gehst in so einen Raum rein und ist dann so Wassergeplätscher. Also damit man dann, weil es ist wirklich, man kriegt auch schon so eine Reizüberflutung. Und deswegen ist so diese Idee vom Zen-Raum zum Zen-Zone ganz gut. Du hast einen Stillraum, wenn du es brauchen würdest. Du hast einen Gebetsraum. Überall stehen Wasserspender mit heißem Wasser und kaltem Wasser. Und es ist einfach organisatorisch, fand ich den wirklich gut gemacht. Also man muss, wenn jemand anderen fragst, dann wird er vielleicht sagen, oh, das und das ist schiefgelaufen. Aber ich fand ihn sehr gut organisiert. Und das Programm ist halt entsprechend auch bombastisch. Du hast, wenn du jetzt mal auf die technische Ausstellung anguckst, 706 ausstellende Unternehmen. Dann hast du 868 Scientific Papers, also Oral Presentations, über 300 Fortbildungskurse und an wissenschaftlichen Postern gab es 1761. Und das ist also so eine Masse an Informationen, dass egal wie du es anstellen würdest, man kratzt immer nur oben an der Oberfläche, genau. Und alles, was ich jetzt sage, ist natürlich nur so, wie ich das gesehen habe. Und ich meine, dann hast du auf einmal, du hast dann so deine App oder du machst es online und dann klickst du Montag. Und das Einzige, was ich dann gemacht habe, ist, ich bin einmal durchgegangen durch das Programm und dann habe ich mir erstmal Sachen rausgesucht, die ich beim ersten Durchlauf interessant fand. Dann nochmal beim zweiten Mal, weil man kann sich ja nicht zweiteilen und man kann ja immer jeweils nur bei einer Session sein. Dann muss man sich halt entscheiden, wo will ich denn dann wirklich physisch hin? Und am Ende ist es ein Bruchteil von dem, was da stattfindet. Aber nichtsdestotrotz ist es so, also ich kam da so beflügelt wieder. Also zum einen natürlich, was ganz toll ist, man sieht alte befreundete KollegInnen, also irgendwie, keine Ahnung, mit denen man die Facharztausbildung irgendwo gemacht hat. Oder mein alter Doktorvater, den kenne ich jetzt, Thomas Link, den muss ich ganz lieb grüßen, in San Francisco. Wir kennen uns seit über 25 Jahren, ne? Dann sieht man sich halt da. Und das Netzwerken und das Menschliche ist schön, weil du halt da einfach einen Haufen Menschen hast, die Radiologie total toll finden, ne? So, die einfach mit dir auf der gleichen Wellenlänge sind. Und fachlich ist es super inspirierend, weil man so mitkriegt, Mensch, was ist das für ein tolles Fach? Was gibt's da alles für tolle Dinge? Und auch wenn jeder nur ein bisschen an der Oberfläche kratzt, kriegt man diese Vibes mit, dass da einfach, dass das pulsiert da. Ja, das wäre also ganz toll. Ich fand's ganz toll.
Ich finde, man spürt das immer noch, dass du da so dich energetisch aufgeladen hast auf der Veranstaltung. Mich würde natürlich jetzt sehr interessieren, auch wenn du nur an der Oberfläche gekratzt hast, was du so persönlich mitgenommen hast. Natürlich primär so die Sachen, die auch, sage ich jetzt mal, eine klinische Relevanz haben. Mhm. Was hast du da so mitgenommen?
Also es gab zwei Sessions, die habe ich besucht, weil sie mich einfach klinisch wirklich interessiert haben. Und das waren zwei Themen, mit denen ich mich sonst nicht befasse. Und gerade deswegen habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehe ich da mal in diese Sessions rein. Die eine Session war über IgG4, Related Diseases. Ich kürze das jetzt einfach mal einfach mit IgG4 ab. Und die zweite Session war über Endometriose. Und bei IgG4, also beide Erkrankungen, mit denen bin ich, das sind jetzt nicht so meine Steckenpferde. Und das sind aber auch, glaube ich, generell zwei Erkrankungsbilder, die unterdiagnostiziert sind. Also überhaupt. Und das fand ich halt ganz spannend, sich das anzuhören. Und bei IgG4 ist ja das, jetzt nutze ich das Wort wieder, aber spannend, dass es ja eigentlich ein Erkrankungsbild ist, das erst irgendwie seit 2001 so auf dem Radar gelandet ist, 2003. Also 2001 gab es eine japanische Arbeitsgruppe, die hat bei PatientInnen mit sklerosierender Pankreatitis herausgefunden, dass sie einen erhöhten Serum-EGG4-Wert haben. Und dann 2003 gab es dann eine weitere Arbeitsgruppe, die dann postuliert hat, dass sich bei diesem Krankheitsbild es sich nicht um etwas handelt, was sich jetzt nur aufs Pankreas bezieht, sondern dass es eine systemische Erkrankung ist. Und so Erkrankungen, die wir, also als ich halt noch studiert habe, die man so gelernt hat, wie, ich weiß nicht, Riedel-Thyreoiditis oder der Morbus Ormond oder, ich spreche es immer falsch aus, die Mikulcz, die Speicheldrüsengeschichte, wie spricht man es eigentlich richtig aus? Mikulcz-Syndrom? Egal. Also das so Krankheitsbilder, die wir in unserem Studium noch so als einzelne Krankheitsbilder gelernt haben, dass die eigentlich in diesem IgG4-Komplex sind. Und dann habe ich so überlegt, wer weiß, wie viele, gut, 2003 war ich noch in meinem letzten Jahr PJ, aber ich habe dann schon so überlegt, wie viele PatientInnen habe ich vielleicht befundet, keine Ahnung, da kam dann die Frage Pankreatitis und wenn ich dann da in der Historie nachgeforscht hätte, der hatte schon mal vor ein paar Jahren was mit den Speicheldrüsen und dann hatte der noch mal vor ein paar Jahren was mit einem Juckreiz oder so, dass man so ein bisschen das Detektivische, den Sherlock Holmes in sich anschaltet und dann das dann zusammenbringt. Weil das Interessante oder was heißt, oder eines der Charakteristika dieser Erkrankung, der IgG4-Erkrankungen, ist, dass sie mehrere Organsysteme betreffen kann, also von Kopf, Hals, Thorax, Abdomen, also Kopf, Hals, Speicheldrüsenschwellungen, Tränendrüsenschwellungen, im Thorax kann es eine Form der Pneumonitis sein, im Abdomen die retroperitonale Fibrose, eine Nephritis, eine Aortitis. Also die Erkrankung kann sich an quasi in jeglichem Organsystem manifestieren, zeitgleich oder auch eben nicht zeitgleich. Das ist halt, das macht halt die Diagnose sehr, sehr schwierig. Und die Bedeutung der Radiologie ist jetzt, wir sind jetzt gar nicht diejenigen, die sagen, das ist es. Also wir sind nicht die Bildgebung wird nicht für die Diagnose gemacht. Die Diagnose wird vor allem dadurch, da mag man mich korrigieren, aber so habe ich es jetzt für mich abgespeichert, ist es eine histopathologische Diagnose. Das heißt, man hat irgendwo einen Befund. Ach genau, und IgG4 mimikt ist kein deutsches Wort, ahmt.
Aber ich glaube, das versteht trotzdem jeder.
Kann verwechselt werden mit tumorösen Raumforderungen, kann verwechselt werden mit anderen inflammatorischen Erkrankungen. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel eine Biopsie entnimmt und dann explizit nach IgG4 guckt, dann gibt es so gewisse, je nach Organsystem, gibt es histopathologisch unterschiedliche Grenzwerte, wie hoch dann der IgG-Anteil sein muss. Aber letztlich, die letztliche Diagnose macht dann die Histopathologie. Und was ich für mich mitgenommen habe, ist als Radiologin, dass ich einfach bei diesen Dingen, wenn da jemand eine Pankreatitis hat und also eine Pankreatitis im Rahmen einer IgG4 hat bis zu 90% auch eine sklerosierende Cholangitis, dass man einfach diese einzelnen Dinge miteinander verbindet und häufiger mal an IgG4 denkt und das als Differentialdiagnose mal in den Raum stellt. Wenn dann mal der Verdacht besteht, dann ist das PET-CT das bildgebende Verfahren, was man nutzen sollte, weil man mit anhand des PET-CTs die Möglichkeit hat, sozusagen das Krankheitsausmaß darstellen zu können, auch unterscheiden zu können, ist es jetzt wirklich Tumor oder ist es ein inflammatorischer Prozess und möglicherweise auch einen Ort zu finden, wo man sagt, hier, wenn ihr eine Biopsie machen wollt, dann geht doch bitte hier rein. Nur, das war eine der Sachen, die sie gesagt haben in dem Vortrag, ist, dass man dieses PET-CT auf jeden Fall vor jeglicher therapeutischer Intervention, also das, was man Glukokortikoide sind eines der Therapeutika der ersten Wahl. Man mag mich hier gerne korrigieren. Ich bin
Radiologin.
Ich bin Radiologin, deswegen, also man sehe es mir nach, wenn ich gewisse Dinge nicht ganz korrekt wiedergebe, das liegt dann, aber dann bitte mir gerne mitteilen. Aber so wie ich es verstanden habe, sind Glukokortikoide Therapeutika der ersten Wahl. Und die führen dazu, dass diese Manifestation, diese IgG4-Manifestation super schnell quasi in sich einschmelzen. Das heißt, wenn du schon irgendwie Therapie gegeben hast und du dann das PET-CT machst und dann da auf einmal gar nichts mehr siehst oder so, ist das nicht verwunderlich. Genau. Darf ich noch mal kurz in meine, ich habe ganz viele, Notizen mitgenommen. Ach so, genau, bezüglich der Prävalenz, das ist, weil es halt so eine Erkrankung ist, die so, sage ich jetzt mal, neu auf unser aller Radar ist, hat man gar keine genauen Prävalenzwerte. Es zeichnet sich aber eine gewisse Prädominanz für das männliche Geschlecht aus und das Alter ist so 50 bis 70 Jahre. Genau, und das, was IgG4 letztlich dann macht, ist, es führt durch die Inflammation zu einer Fibrose. Das ist sozusagen dann der pathologische Weg, den es nimmt. Und ganz wichtig ist, dass man halt dran denkt, es ist einer der Referenten, der hat das so schön, der hat das mehrmals in dem Vortrag gesagt, der hat gesagt, it's multifocal, multifocal, multifocal. Ne? Also es ist ein multifokaler Prozess, der aber nicht, der sowohl zeitgleich als auch, wie heißt das, asynchron auftreten kann. Genau. Jetzt habe ich ganz viel geredet.
Wie würde man denn, wie nennt man denn das Krankheitsbild? Also ist das einfach eine Gruppe von Erkrankungen, die irgendwie als IgG4...
Also im Englischen heißt es IgG4-related disease. IgG4 related disease. Und dann Bindestrich RD. Okay. Und es ist, eine Zeit lang hat man, glaube ich, ob das jetzt zum Beispiel ich glaube, man weiß gar nicht so genau, ist das eine Zeit lang hieß es, es wäre eine Autoimmunerkrankung. Jetzt ist man eher dazu übergegangen zu sagen, dass es eine systemische, im Englischen, also in dem Vortrag hieß es dann Immune Modulating Disease oder Immune Modulation Disease, also eine systemische Immunerkrankung. Inwieweit da jetzt eine autoimmune Komponente wie groß ist oder wie klein, ich glaube, das ist alles noch Gegenstand der Forschung. Aber vielleicht ist ja unter den Zuhörenden ein IgG-SpezialistIn. Dann könnten wir mal einen Podcast über IgG. Also ich finde das Krankheitsbild ultra spannend, weil es halt Riedel-Thyreoiditis ist nicht mehr. Morbus Ormond ist nicht mehr. Das ist jetzt alles IgG4. Ist doch irgendwie krass, oder?
Interessant, dass sich so in unserer eigenen zusammenfügen.
Ne? Genau, aber ich finde es halt so spannend, dass in meiner eigenen Biografie als Medizinerin es so einen Paradigmenwechsel gibt. Das finde ich total ultra cool, also das mitzuerleben und ja.
Naja. Und dann hast du ja noch was gehört oder mitgebracht zum Thema Endometriose. Da würde mich ja auch interessieren, was die Radiologen dazu beitragen. Also welche Domäne da zum Beispiel eine Rolle spielt in der Radiologie.
In der Nacharbeit, also in dem bei dem, also erstmal zu der Session. Die Session selber, die fing damit an, dass die vier Referentinnen sich dafür bedankt haben, dass der Saal voll war. Der war wirklich voll, weil auch Endometriose eine unterdiagnostizierte Erkrankung ist und die nicht so wirklich auf dem Radar von den Leuten ist. Also 10% der prämenopausalen Frauen haben wohl eine Endometriose, soweit man wirklich verlässliche Zahlen kriegt. Und was ich die Zahl, die wirklich in meinem Kopf stecken geblieben ist, ist, dass 90% der Patientinnen, die über chronische Schmerzen im unteren Becken klagen, dass bei 90% die Endometriose dafür der Grund ist. 90% ist doch krass, oder? Und der erste Vortrag ging dann über den Ultraschall. Und jetzt ist eine Sache, die Dame, die über diesen Ultraschall gesprochen hat, die haben da über den endovaginalen Ultraschall gesprochen. Und dann hat es aber erst bei mir nach dem Kongress geschaltet, weil ich als Radiologin nie einen endovaginalen Ultraschall gemacht habe. Das ist ja eher die Domäne in der Gynäkologie. Wenn wir davon ausgehen, dass jemand einen endovaginalen Ultraschall macht, war die Aussage der ersten Referentin was ganz Simples. Wir müssen uns einfach nur ein bisschen mehr Zeit nehmen. Sie sagte 5 bis 10 Minuten. Es gibt jetzt aber wohl eine Studie, die hat gesagt, man kann es auch mit 2 bis 3 Minuten machen. Also mit 2 bis 3 Minuten mehr Zeitinvestition. Dass man einfach, sage ich jetzt mal, den Ultraschallkopf dreht. Und ganz wichtig ist, sich den Retrozervikalraum besser betrachtet. Also sich einfach die Zeit nimmt, in den Regionen zu gucken, wo man ja eigentlich nicht so guckt. Ne? Man macht einen Ultraschall, dann guckt man sich den Uterus an und dann macht man den Ultraschall und dann guckt man sich die Ovarien an. Und der Raum dazwischen, der wird gar nicht so häufig betrachtet, weil es halt der Raum dazwischen, sage ich jetzt mal sehr lapidar. Aber das ist ja aber eigentlich der Raum, wo die Endometriose häufig stattfindet. Und die eine Aussage war halt einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen, in den Retrozervikalraum gucken, dann gucken, ob es diese Phänomene gibt. Also und dann überhaupt schauen, sehen wir Endometrioseherde? Also ganz simpel, aber sehen wir Endometrioseherde in den Ovarien? Sind die Ovarien, haben die so ein Kissing Ovaries, also sind die so aneinander geklebt, weil auch die Endometriose zu Fibrosierungen führt? Auch eine der Sachen ist, dass man, ob der Uterus eine atypische Form hat oder eine atypische Lage. Wenn in der Historie der Patientin ein Zustand nach Kaiserschnitt ist, könnte das daran liegen, aber wenn nicht, muss man halt auch darüber nachdenken, ob das diese die Endometrioseherde halt dazu zu einer Verlagerung des Uterus führen. Also eigentlich ganz total simple Sachen. Und dann war der zweite, und dass man das standardisiert macht. Der zweite Vortrag ging über das MRT. Das MRT macht man dann, wenn man sozusagen entweder mit dem Ultraschall nicht weitergekommen ist, und auch da ist halt wichtig, ein standardisiertes Protokoll und auch eine entsprechende Vorbereitung der Patientin mit entsprechender Kontrastierung des Vaginalraums. Jetzt kommt die eigentliche Message. Die diagnostische Laparoskopie, das hätte ich vorher sagen sollen, die diagnostische Laparoskopie, die sonst eigentlich der Goldstandard war, ist seit 2022, muss ich nochmal gucken, wer war es. Es war die European, das will ich nicht falsch sagen, deswegen muss ich kurz nochmal, wer war es? Die European Society of Human Reproduction and Embryology, die ESHRE, hat 22 eine neue Leitlinie rausgegeben zur Diagnose von Endometriose und die diagnostische Laparoskopie ist jetzt in der zweiten Reihe. Man macht erst die klinische Untersuchung, dann muss man einen dedizierten, standardisierten Ultraschall und MR machen. Und wenn man da nichts sieht, dann kommt die diagnostische Laparoskopie ins Spiel. Und das ist ja auch so ein, ist auch ganz anders als so, wie ich es vorher mal gelernt hatte. Genau. Das war, glaube ich, das Wichtigste, was ich von, genau. Also, meine Take-Home-Messages von Endometriose deutlich unterdiagnostiziert. Bis zu 90% der Patientinnen mit chronischen Schmerzen im unteren Becken haben wahrscheinlich eine Endometriose. Wenn man den Ultraschall macht, das geht jetzt an die GynäkologInnen unter uns, nochmal ein besonderer Blick in den Retrozervikalraum legen, bisschen mehr Zeit investieren, dann erhöht man die Chancen, dass man die Herde sieht. Auch diesen Sliding-Test, also dass die Endometrioseherde, wenn die nah an den Darmschlingen sind, dass die dazu Verklebungen führen können. Und wenn man dann von draußen sozusagen so ein bisschen Druck ausübt, sieht man dann, ob die Struktur, die man sieht, wenn die sozusagen an den Darm angrenzt, ob das daran vorbeigleitet oder nicht, das Sliding sein. Das MRT hat seine Berechtigung in Bezug auf die Endometriose. Zum einen auch unten im kleinen Becken, aber genau, was man nicht vergessen darf, die Endometriose kann sich ja auch, weiß ich nicht, unter der Zwerchfellkuppe befinden, der Herd. Oder in ganz seltenen Fällen irgendwie auch im Thorax. Da hat also das MRT seine Berechtigung. Genau.
Cool.
Ja.
Jetzt ist es so, dass auf so einer großen, bedeutenden Veranstaltung ja sicherlich auch, sage ich jetzt mal, technische Neuigkeiten gezeigt werden. Das würde mich sehr interessieren. Also in Zeiten von KI, AI, was hat es da so gegeben? Hast du da auch einen kleinen Überblick bekommen können?
Also was die technische das ist jetzt das zweite Mal gewesen, dass ich hier auf dem RSNA war und letztes Jahr, als ich dann da so als, ich sag jetzt mal polemisch, als verirrte kleine Radiologin über die technische Ausstellung lief und dann da zu den Ausstellern gegangen bin und interessiert geguckt habe, da habe ich häufig erlebt, dass die Leute auf die Uhr geguckt haben, sagen, haben sie denn eigentlich einen Termin? Und dann gucken sie dir so auf dein Badge und gucken, wer bist denn du und darfst denn du eigentlich Entscheidungen treffen, für deine Institution irgendwas zu kaufen? Also da, ne, und wenn, als ich dann gesagt habe, nee, ich lebe in Kanada gerade und ich bin nur einfach nur aus Interesse hier. Ja, genau. War das dann so, wir haben jetzt, da kommt jetzt gleich einer. Und da habe ich letztes Jahr von der Industrieausstellung gar nicht so viel mitbekommen. Aber dieses Jahr hat der RSNA zum ersten Mal geführte Touren über diese Technikausstellung angeboten. Da musste man $50 für bezahlen. Und da habe ich mich dann auch eingetragen für die Touren. Und das war super. Also wir waren eine Gruppe von Leuten, wie viel waren wir da, vielleicht so 10. Und dann mir ist noch nicht so ganz klar gewesen, wie sich ausgewählt hat, welche Aussteller, also welche Unternehmen uns was vorstellen konnten. Und dann hatten wir 90 Minuten Zeit und das waren die eine Tour, das waren 4 Unternehmen, die gezeigt haben, was für Produkte sie haben. Und wir sind dann zu deren Ständen gegangen und die haben sich wirklich Zeit genommen. Die haben so einen kleinen Vortrag vorbereitet, die haben sich wirklich Zeit genommen. Man konnte Fragen stellen, man hatte wirklich das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, man wird für voll genommen im Vergleich zu beim letzten Mal, wo man einfach nur, sage ich jetzt mal, Interesse hat. Das war super. Also das war eines meiner Top 3 Highlights, diese geführten Touren, weil ich da einfach viel, viel mehr rausgenommen habe. Und die 3 Touren, die sie dieses Jahr angeboten hatten, das erste war What's New at RSNA, das zweite war Innovations in Imaging AI und das dritte war AI and Workflow Support. Und ich finde, das sagt's schon. Also 2 der 3 geführten Touren, die haben sich halt um die künstliche Intelligenz gedreht. Und überhaupt das gesamte Thema künstliche Intelligenz ist einfach so präsent auf dem RSNA, also die Plenary Session, die technischen Exhibits in den Scientific, in den wissenschaftlichen Vorträgen. Also das ist, man kommt da gar nicht drum rum. Also man kommt überhaupt nicht drum rum. Was ich aber, noch mal einen halben Schritt zurück, ich möchte jetzt hier keine Werbung für irgendein Unternehmen machen, aber eins der Unternehmen, die uns was gezeigt haben, die haben einen Algorithmus, mit dem sie MRT-Aufnahmen die Bildqualität und die Scanzeit deutlich reduzieren. Und das war wirklich atemberaubend. Also die haben einen Algorithmus, mit dem sie die Scanzeit teilweise auf 60% reduzieren und die Bildqualität immer noch gleich gut ist. Das war eines der Unternehmen. Dann hat man ganz viele Unternehmen, alles, was ich sage, wird dem nicht gerecht. Es gibt so viel zu dem Thema AI. Ich glaube, wenn ich richtig bin, dass Dezember 2024, hat die US-amerikanische Food and Drug Administration, die FDA, hat auf ihrer Liste, ich will es nicht falsch sagen, genau, circa 1000 klinische AI-Anwendungen, Algorithmen zertifiziert. Und circa 80% von denen sind mit der medizinischen Bildgebung in irgendeiner Art und Weise verbunden. Und was aber auch ganz interessant ist, ich hatte auf der technischen Ausstellung, war ich bei einem Vortrag, ich hatte ja gesagt, dass Osteoporose mein Forschungssteckenpferd war und dann war ich bei einem Vortrag, oder die haben ein Produkt vorgestellt, sie gucken sich einen Röntgenthorax an und können dann anhand des Röntgenthorax den Osteoporosegrad ermitteln und dann entsprechend sozusagen triagieren und sagen, okay, dieser Patient sollte Antiosteoporotika kriegen, der ist normal. Und dann bin ich zu dem Vortragenden hingegangen und habe dann gesagt, das ist ja spannend, wie machen Sie denn das? Gucken Sie sich dann nur die Wirbelsäule an oder nehmen Sie auch die Seitaufnahmen, weil das kenne ich halt, ne, dass man sich die Seitaufnahme im Thorax anguckt, ob da schon Sinterungsfrakturen sind. Und er meinte, ja, nee, wir gucken uns die Wirbelsäule an, aber wir gucken uns auch den Weichteilmanten an und alles. Und dann habe ich gesagt, das ist ja entspannt. Und wie funktioniert das? Und dann war die Antwort, we don't know. Und das ist nämlich das ist ja halt auch eine der Sachen mit dieser ganzen künstlichen Intelligenz, teilweise eine Blackbox ist. Ne? Wir machen irgendeinen Algorithmus, haben irgendeine Fragestellung, kriegen total gute Ergebnisse dabei raus, aber niemand weiß eigentlich so genau, wie der Algorithmus das macht. Und das muss ich natürlich denken, also muss ich auch ändern, damit wir es überhaupt verstehen, was das Ergebnis, was da rausgespuckt ist, eigentlich ist. Und das fand ich halt auch so irgendwie so krass. Dann gehst du hin und sagst, ja, wir haben ja dieses Produkt, aber so genau wissen wir auch nicht, wie es funktioniert.
Das ist Geld so, nehmen wir dafür trotzdem.
Geld nehmen wir dafür trotzdem.
Ahi, es macht mega Spaß, mit dir zu sprechen. Ich liebe das, wenn da so das so raussprudelt aus dir. Du hast dich bereit erklärt, auch weiter Podcasts mit uns zu machen oder für uns zu machen. Und du hast dir was ganz Besonderes dafür ausgedacht. Hast du Lust, das nochmal kurz anzuteasern?
Ich teaser es mal so an. I saw the sign. I opened up my eyes. I saw the sign. Weiter kann ich es nicht mehr. Aber ich liebe in der Radiologie, in der Medizin oder sonst auch überhaupt, ich mag so Zeichen oder Merksprüche oder Eselsbrücken. Und ich würde super, super, super gerne mit dir so eine Folge, eine Unterfolge von Klinisch Relevant machen und mit dem Titel I Saw the Sign, wo wir uns, weiß nicht, 2, 3 klinisch-radiologische, was auch immer, Zeichen, Merksprüche, Eselsbrücken nehmen und sie uns alle mal einmal nochmal durch den Kopf gehen lassen, weil die, genau, weil es einfach Spaß macht und uns auch klinisch und es auch klinisch relevant ist und uns weiterbringt. Und wenn ihr euch diesen Podcast angehört habt, in den Shownotes gibt es einen Cartoon. Und diesen Cartoon hat die großartige, ich kann es gar nicht genug sagen, Dr. Katharina Vogt gemacht. Die ist Fachärztin für Radiologie am Universitätsklinikum in Freiburg. Und die hat so ein krasses Talent, Cartoons zu malen. Sie hat uns einen Cartoon gemalt über die ersten beiden Zeichen, die wir besprechen wollen. Und ihr könnt ja dann, nicht in den Shownotes, aber ihr könnt uns sicherlich, wird es irgendeinen Weg geben, dass ihr uns eine Mail schreibt oder wie auch immer, sagen, was ihr meint, was denn das klinische, was welche zwei klinischen Zeichen wir in unserer ersten Folge I Saw the Sign besprechen wollen. Und und schickt uns genauso bitte mehr. Genauso machen wir das. Und schickt uns bitte auch, wenn euer Lieblingszeichen, was euer Lieblingszeichen ist, schickt uns das. Wir gehen das an.
Das ist super. Genau, ihr könnt an kontakt@klinisch-relevant.de schreiben oder einfach bei Instagram uns schreiben oder bei LinkedIn. Da sind wir ja beide unterwegs, ne? Und genau, also diese Cartoons finde ich total super. Und vielleicht regen die ja eure Fantasie noch ein bisschen an. Ahi, vielen, vielen Dank. Es hat riesen Spaß gemacht.
Ich
freue mich auf die nächste Folge mit dir. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag.
Vielen
Dank.
Bei dir
ist es ja noch hell.
Ja, bei mir ist Mittag.
Bis dahin, mach's gut.
Adieu.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.